Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Das ist das Bild, was als erstes kommt, wenn man Liebe googelt, beziehungsweise das Wort Love, weil bei Liebe kam sowas schrecklich Kitschiges, das mit Love probiert habe und das ging dann so. Also das war das erste Wort, was gestern kam, wenn man das Wörtchen Liebe oder Love googelt. Nicht, was ich das heute ist, weiß ich nicht. Liebe ist also das Thema. Das zweite Wort unserer Reihe. Letztes Mal ging es um Glaube, heute um Liebe. Alles so riesige Worte. Ne? Und als ich das so dachte, Liebe, wie predigt man über ein Wort, was so riesig ist, so wichtig ist, wie das Wörtchen Liebe? Ich glaube, dass es kein Thema dieser Welt gibt, oder dass über kein Thema, Moment, ich muss hier nochmal gerade was verändern, sonst spiele ich den Rest der Predigt daran rum. Blöd für euch, ne? Es gibt wahrscheinlich kein Thema der Welt, worüber so viel geschrieben wurde, so viel gedichtet, so viel gesungen, so viel gedreht, so viel geträumt und sich Gedanken gemacht wie über das Thema Liebe. Wenn ihr das streichen würdet aus jedem Kinofilm, aus jedem Song, aus all euren Gedanken, aus jedem Roman, den ihr zu Hause im Regal habt, ihr würdet alles streichen, was mit Liebe zu tun hätte. Wir hätten nicht mehr viel zu lesen. Das Kino wäre pleite. Eure CD-Sammlung würde sich reduzieren auf Interpreten wie, weiß ich nicht, Helge Schneider singt bestimmt auch mal über Liebe. Also ihr hättet vielleicht gar keine Musik. Die Instrumentalmusik würde vielleicht bleiben. Jedenfalls wird da nicht wörtlich über Liebe gesungen. Also, was sagt man über ein Thema, was so umfassend groß ist wie das Thema Liebe, wenn man nur 90 Minuten Zeit hat? Man denkt, das ist eine ganz normale Zahl, ne? 90 Minuten so. Sagen wir 25, 30, ich weiß noch nicht wie. Ich gucke da so ein bisschen auf die Uhr. So, und dann sagt Paulus auch noch so einen legendären Satz über das Thema Liebe, dieser Satz, der unserer Predigtreihe zugrunde liegt, ne? Dass es drei Dinge gibt, wenn alles einmal vergeht, dass es drei Dinge gibt, die bleiben. Glaube, Hoffnung, Liebe. Wir haben es in der Reihenfolge ein bisschen verdreht. Es geht heute beim zweiten Mal schon um Liebe. Und dann sagt er auch noch, und die Liebe sei das Größte von diesen dreien. Also, wenn alles einmal aufhört, wenn alles verschwunden ist, wenn man sich an euren Namen nicht erinnern kann, wenn dieses Gebäude hier pulverisiert ist, unser Sonnensystem, die Milchstraße, nur noch eine blasse Erinnerung von wem auch immer ist, wenn nichts mehr ist, dann werden drei Dinge immer noch sein. Glaube, Hoffnung, Liebe. Steiler Satz von Paulus. Ich hoffe, er hat nachgedacht, bevor er das hingeschrieben hat. Und die Liebe sei auch noch das Größte. So, und über so ein Wort soll ich jetzt kluge Dinge sagen. Was macht ein Pastor, wenn er denkt, diesem Thema kann man nicht gerecht werden? Ein Pastor liest, fängt mit B an, Brigitte. Ich habe das wirklich getan. Ich weiß nicht warum. Sie lag bei uns auf dem Küchentisch. Ich weiß schon warum. Meine Frau hat sie von einer Freundin ausgeliehen. Aber warum sie das getan hat, das weiß ich nicht. Sie lag jedenfalls da. Und da war ein Artikel drin, der heißt Hauptsache nicht allein? Fragezeichen. Ich hoffe nicht, dass dieser Artikel der Grund ist dafür, dass sie es ausgeliehen hat. Da ist nämlich eine Frau, die den wunderschönen Namen Ildiko von Kürti, wer auch immer das sein mag, die hat da den Leitartikel drin geschrieben. Und in dem Artikel ist so ein bisschen was verwurstet, was da in diesem Theaterstück im Grunde auch zum Ausdruck kam. Übrigens, das muss ich jetzt einfach noch loswerden. Ich habe mich echt, als ich es gesehen habe, habe ich mich gefragt, warum heißen Zeitschriften, manche Frauenzeitschriften eigentlich, haben die Titel von Frauennamen? Warum heißt die Brigitte Brigitte? Man hat sich so daran gewöhnt, aber stellt euch mal vor, Männerzeitschriften hießen Heinz. Wer würde das kaufen? Oder vielleicht, ich habe gedacht, vielleicht müsste man das mal ausprobieren, so am Kiosk, weiß ich nicht, Rainer, ich hol mir den neuen Rainer, vielleicht würde das voll... Okay, also jedenfalls in dieser... Tut jetzt überhaupt nichts zur Sache eigentlich. Da war ein Artikel drin und der war wirklich ganz witzig geschrieben eigentlich. Also die Frau hat eine leichte Feder irgendwie. Deswegen habe ich es auch gelesen und bin da so dran geblieben beim Frühstück. So. Ganz cool geschrieben eigentlich. Ernst gemeint, bissig. Aber im Grunde ist der Artikel ein Mutmachartikel, sich scheiden zu lassen. Zur Trennung. Es eben doch mal allein zu versuchen. So, richtet sich vor allen Dingen an die Frauen, steht ja eben in der Brigitte und nicht im Rainer, ne? Aber ein Artikel, es geht da drin um die Sehnsucht nach, ja, das kam ja auch zum Ausdruck, nach einem Leben, was anders ist, vor allen Dingen in Bezug auf Liebe und Beziehung. Und es geht darum, dass viele von uns Frauen gefangen sind in Beziehungen, die uns nicht mehr glücklich machen. Es ist eigentlich gar nicht so lustig, denn im Grunde ging es darum, dass diesen Frauen der Mut fehlt, und das prangert sie an, auszubrechen und das Glück neu zu suchen. Sie spricht im Prinzip von der Utopie einer lebenslangen Liebe, die genau verhindert, dass Menschen glücklich werden. Ein bisschen was daraus muss ich vorlesen, um euch ein bisschen rüberzubringen, was mich berührt hat an diesem Artikel. Sie sagt im Prinzip, dass viele zu spät aus Beziehungen aussteigen. Und dann zitiert sie irgendeinen Psychologen, der sagt, im besten Fall schaffen es zwei Menschen auf eine würdige Art und Weise, den anderen nicht als Erfüller sämtlicher Bedürfnisse zu sehen. Wem das nicht gelingt oder wer das nicht wollen will, der muss sich trennen. Das Glück immer wieder aufs Neue suchen und es auskosten, bis es nach etwa 5 Jahren erste Gebrauchsspuren zeigt. Dann enden laut Statistik die meisten Ehen. Ein bisschen unten zitiert sich jemand anderen über den Mythos Liebe. Die gestiegenen Ansprüche, also die gestiegenen Ansprüche an eine Ehe, ne? Oder an lebenslange Beziehung einfach, begrenzen die Dauer einer Beziehung, weil die Langzeitbeziehung dem Wunsch nach höherer Intensität nicht gerecht wird. Seit die Leidenschaft in die Ehe Eingang hielt, nagt sie an ihrer Dauer. Wenn man bei der Qualität Abstriche hinnimmt, kann die Dauer einer Beziehung allerdings recht zuverlässig verlängert werden. Und dann sagt sie, diese Autorin, das klingt so grauenvoll, dass man hofft, der Mann habe Unrecht. Denn wenn das wirklich wahr ist, dann sollte man es nicht wahrhaben wollen. Ich halte sehr viel davon, an die ewige Liebe zu glauben. Von mir aus immer wieder. Und dann kommt doch, also sie spricht dann davon eben, dass das ein Mythos ist, diese ewige Liebe. Und das, aber dann, ihr Ding ist nicht in der Beziehung drinbleiben, sondern eben raus, neu das Glück suchen. Und sie erzählt dann noch einen Witz. Sie täte das sonst nie, aber hier täte sie es. Ein Ehepaar, beide 90 Jahre alt, kommt zum Anwalt, um sich scheiden zu lassen. Der Anwalt fragt, warum jetzt? Warum nicht schon vor 60 Jahren? Die Antwort, wir wollten warten, bis die Kinder tot sind. Also, und sie zählt dann Gründe auf, warum praktisch Menschen aus Angst in Beziehung bleiben. So. Es geht mir heute überhaupt nicht um Beziehungen zwischen Mann und Frau, eigentlich jedenfalls nicht vordergründig. Aber etwas an diesem Artikel hat mich seltsam berührt. Ich kann jetzt aus Zeitgründen nicht mehr vorlesen, hatte ich eigentlich vor, aber man kann sich ja über so einen Artikel ärgern. Man kann sagen, irgendwie Werteverfall und so alles, ne? Ich war eher seltsam berührt. Ich habe irgendwie gedacht, dieser Artikel war so konsequent desillusioniert. So konsequent ernüchternd. Irgendwie ein bisschen heiter, schnippisch geschrieben, aber man hat das Gefühl, da kommt ein Riesenfrust rüber. Und irgendwie hatte ich das Gefühl und saß da am Frühstückstisch und dachte, hey, wenn sie recht hat, und ich fürchte, viele Menschen würden sagen, hey, es ist vielleicht hart gesagt, aber im Grunde hat sie recht. Wenn sie recht hat, dass es das nicht gibt, Liebe, die ein Leben lang hält, sondern dass Liebe immer was ist, was kommt und geht, und deswegen ist es auch wichtig, Beziehungen wieder zu beenden, wenn die Liebe nicht mehr da ist, um wieder neu das Glück zu suchen. Ich habe gedacht, wenn sie recht hat, dann wäre jeder Mensch letztlich allein. Wenn sie recht hat, dann bin ich letztlich allein. Wenn man im Leben zu so einer Überzeugung kommt, zu einer Lebenshaltung, dann bin ich letztlich allein. Dann habe ich vielleicht gerade eine Partnerschaft, okay. Aber aufs Ganze gesehen bin ich in meinem Leben allein. Die Beziehung, das ist einfach gerade die Form, in der wir beide glücklich sind. Aber wenn das aufhört, dann schaut man der Wahrheit ins Auge und dann sucht man sein Glück neu. Und dann geht jeder so seinen Weg. Der Artikel bringt irgendwie rüber, die Liebe als etwas Ewiges, wahre Liebe, gibt es nicht. Das ist nur ein vorübergehendes Gefühl. Und dann sucht man es neu, dieses Gefühl, bei jemand anderem, und bis man irgendwann keinen mehr findet vielleicht. Mich hat das irgendwie ganz merkwürdig berührt. Ich dachte, irgendwie bin ich dann letztlich allein. Und das Schreckliche ist, das greift in dem Artikel auch auf, die Sehnsucht nach Liebe, die ist da. Die bleibt. Die würde auch dann bleiben, wenn ich sie nicht finde oder immer wieder neu suchen muss. Sie findet, dass unerfüllte Sehnsucht der Motor ist, um am Leben zu bleiben. Ne? Also damit muss man sich irgendwie arrangieren, mit dieser unerfüllten Sehnsucht. Ich finde das übrigens ein bisschen auch, dass Sehnsucht ganz stark ein Motor für uns sein kann, um uns am Suchen zu halten, um uns lebendig zu halten. Ja, aber irgendwie fand ich es auch frustrierend. Wir sehen uns also nach sowas wie wahrer Liebe, die uns immer lieben wird. Und ich glaube, das ist keine Frage, dass wir Menschen uns danach sehen. Aber diese Sehnsucht ist eine Sehnsucht nach etwas, was es nicht gibt. Nur ansatzweise, nur mit Verfallsdatum, immer wieder neu zu suchen. Gibt es vielleicht im Kino, aber nicht in der Realität. So. Und dann hat sie ja gesagt, ne, ich halte viel davon, an die ewige Liebe zu glauben, auch wenn es immer wieder sein muss. So. Das ist Glaube an die ewige Liebe als Selbstverarschung. Weil die Sehnsucht eben bleibt. Wie kann man, habe ich gedacht, wie kann man das als Tatsache erkennen? Und vieles in unserer Welt drängt uns den Gedanken auf, dass das Tatsache ist. Dass es wahre Liebe eigentlich nicht gibt. Wie kann man das erkennen und trotzdem nicht daran zerbrechen? Und ich habe jetzt gedacht, ich gehe mal in drei Fragen durch diese Predigt. Die erste ist, gibt es Liebe? Und damit meine ich jetzt das, was sie sagt, was es nicht gibt. Ja, also wahre Liebe irgendwie. Und wenn ja, was ist es eigentlich? Und das zweite ist, warum sehen wir uns nach ihr, finden sie aber so selten? Und das dritte wäre, wenn es sie gibt, was könnte da sie, diese Liebe, unter uns anrichten? Also erste Frage, gibt es Liebe und wenn ja, was ist das? Ist natürlich ein bisschen eine doofe Frage. Erstens, weil ich kann das nicht beweisen. Ich glaube daran, dass es das gibt. Liebe, tragende Liebe. Aber ich kann das nicht beweisen. Und eigentlich müsste man auch die Frage von hinten aufzäumen. Man müsste zuerst mal fragen, okay, über was reden wir, wenn wir Liebe sagen? Und dann schauen wir mal, ob es das geben kann. Also fange ich erstmal so an. Was meine ich, wenn ich Liebe sage? Oder was meinte Paulus, als er gesagt hat, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei bleiben. Er nennt ja Liebe als etwas, was gerade nicht vergänglich ist, sondern ewig. Ewig als alles andere. Ewiger als alles andere, was wir sehen. Was meinte Paulus? Wenn Paulus Liebe sagt, denkt er, sag jetzt mal leider, an etwas anderes, als wenn wir Liebe sagen. Das Wort, was er im Griechischen benutzt, drückt etwas anderes aus, als was wir meinen, was Liebe ist. Ich muss jetzt was erzählen, was ich kürzlich bei einer Trauung mal erzählt habe. Manche von euch waren da vielleicht, aber nicht so viele. Also deswegen erzähle ich es einfach nochmal. Die alten Griechen, und Paulus schreibt da in Griechisch, wenn die von Liebe redeten, dann hatten sie verschiedene Worte für das Wörtchen Liebe. Also verschiedene Worte für verschiedene Arten von Liebe. Und das, was wir hören, wenn jemand Liebe sagt, das hätten die Griechen Eros genannt. Ich weiß, was ihr jetzt denkt, aber es geht da nicht nur um Erotik, sondern Eros ist im Grunde vom Ursprung her Liebe, die ausgelöst wird durch einen liebenswerten Menschen oder auch eine liebenswerte Sache. Also Liebe, die sich angezogen fühlt von einem Objekt, von etwas anderes. Also wenn man verliebt ist, dann spielt Eros die totale Hauptrolle. Oder wenn ein Kind mit seinem Lächeln unser Herz gewinnt, das würde der Grieche auch Eros nennen. Oder wenn uns eine Landschaft überwältigt und wir sagen, wir lieben diesen Ort, das ist Eros. Oder Musik oder was immer. Ihr könnt das auf alles beziehen, was wir irgendwie lieben, weil es so ist, wie es ist. Das ist sozusagen das Gefühl, Liebe. Ein Gefühl wird in uns ausgelöst durch das, was wir da sehen. Ein Mensch, der Plotin hieß, nicht Platon, sondern Plotin, der hat Eros die emporsteigende Liebe genannt. Deswegen habe ich mal so ein kleines Grafik da gemalt. Ne? Also da unten bin ich und ich sehe etwas, das ist über mir. Und es ist irgendwie wunderschön, es ist faszinierend, es ist etwas Besonderes. Und deswegen liebe ich es, ich brauche es, ich will es haben, ich klettere da empor zu der Traumfrau, dem Traummann, was immer. Das ist Liebe, wie wir sie verstehen. Liebe ausgelöst vom Objekt her. Und das ist Liebe, wie Paulus sie nicht meint. Eros ist das, was uns packt und was uns wieder verlässt, was kommt und geht. Ewigen Eros sozusagen gibt es nicht. Spätestens wenn dein Traummann 105 ist, verkalkt, biestig, wirft seinen Nachttopf nach dir, ist Eros vorbei. Und das wird vielleicht sogar schon früher der Fall sein. So, Paulus redet aber nicht von der emporsteigenden Liebe, sondern von Agape. Und Plotin hat die Agape, ich finde das ein schreckliches Wort irgendwie, ich weiß aber, heißt halt so, herabsteigende Liebe genannt. Diese Liebe wendet sich jemand oder etwas zu, was vielleicht gar nicht liebenswert ist. Nichts an sich hat, was uns jetzt das Herz höher schlagen lässt. Diese Liebe beugt sich sozusagen runter und indem sie das da unten liebt oder den da unten, macht sie ihn wertvoll und erhebt ihn. So, emporsteigende Liebe. Ja, an der Stelle habe ich mir einen Joker aufgehoben, ob ich euch einen Clip zeige oder nicht. Ich bringe die Technik jetzt ein bisschen in Verlegenheit, weil wir da hinten schon irgendwie mit zwei Rechnern arbeiten und das alles irgendwie wackelig ist. Aber ich glaube, ich möchte den Clip doch kurz zeigen. Vor allen Dingen aus dem Grund, weil dann kann ich sagen, ich hätte den Film gestern Abend für die Gemeinde geguckt und könnte mir die Ausleihgebühr von euch wiederholen.
Und John Lennon hat seine Mutter verloren, als er klein war.
Und Annie sagt, dass sich Gott manchmal die Menschen aussucht, die was ganz Besonderes sind. Jedenfalls sagt das Annie.
Daddy, hat Gott gewollt, dass du so bist, oder war das ein Versehen?
Okay, wie meinst du das?
Ich meine, du bist anders.
Aber wie meinst du das?
Du bist nicht wie andere Daddys.
Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, es tut mir leid.
Ist schon gut, Daddy. Ist schon gut. Das muss dir nicht leid tun. Ich hab Glück. Von den anderen Daddys geht nie einer mit in den Park.
Ja. Ja. Ja, wir haben Glück. Wir haben Glück. Ja.
Huri Tuli, frisch und fruchtig, Spiegeleier, glitschig, zweimal Würstchen. Dazu Omelette statt Buttermilch und Obstsalat als Nachtisch.
Ja.
Und das Smiley-Spezial.
Ich find's immer lustig, wenn Grace Smiley-Spezial-Menü sagt.
Omelette statt Buttermilch und als Nachtisch gibt es Obstsalat.
Nicht obendrauf, nicht obendrauf.
Du hast das Smiley-Menü. Das ist eine hervorragende Wahl. Das ist eine hervorragende Wahl. Danke, Grace. Ganz vielen, vielen, vielen Dank.
Gern.
Ja, das ist Sam, gespielt von Sean Penn, der ein geistig behinderten oder zurückgebliebenen Vater spielt, der um seine Tochter kämpft, die ihm dann irgendwann vom Jugendamt weggenommen werden soll. Und ein Stückchen könnte man sagen, dieser Vater wird von seiner Tochter geliebt, nicht weil er so ist, wie er ist, sondern obwohl er so ist, wie er ist. Es hinkt ein bisschen, weil wenn man den Film schaut, irgendwann mag man diesen Mann auch gerade, weil er so ist, wie er ist. Aber das ist vielleicht ein Stückchen ein Bild für herabsteigende Liebe. Herabsteigende Liebe. Wir lieben nicht, weil jemand so viel Wertvolles an sich hat, sondern weil wir lieben, wird er wertvoll. Das ist das, was Agape meint. Und das ist ziemlich krass, weil das ist hier noch nett, ne, und auch irgendwie romantisch. Aber das ist in Wirklichkeit nicht besonders romantisch. Und leicht ist solche Liebe auch nicht. Im besten Fall kann man sagen, Agape klingt irgendwie logisch. Also, weil natürlich, solche Liebe könnte ewig sein. Denn sie ist nicht abhängig von dem Objekt, was man liebt, sondern von dem Subjekt. Und solange der bleibt, der liebt, bleibt auch seine Liebe. Und Paulus denkt dabei zuerst mal natürlich an Gott. Immer wenn er von Gottes Liebe redet, benutzt er dieses Wort, herabsteigende Liebe. Und ein anderer Mensch, der viel über die Liebe geschrieben hat in der Bibel, ist Johannes. Und er sagt, Daniel hat es vorhin mal auch aufgegriffen, Gott ist Liebe. Gott liebt nicht nur, sondern er ist das. Er ist Liebe. Und wenn alles einmal aufhört, die Liebe bleibt. Im besten Fall ist Agape logisch. Leicht romantisch. Ein Gefühl ist das vielleicht viel weniger als eine Tat, eine Willensentscheidung. Etwas, jemanden uns zu lieben, obwohl. So, das beweist nicht, dass es Liebe gibt, ne? Das kann ich auch nicht beweisen. Ich kann nämlich auch nicht beweisen, dass es Gott gibt. Aber ich finde, wenn etwas den Begriff Liebe verdient, dann diese Liebe, die ewig liebt. die nicht ausgelöst ist vom Objekt, sondern die vom Subjekt ausgeht. Die liebt, obwohl der oder die oder das Geliebte kein Eros auslöst in uns. Das wäre wahre Liebe, oder? Wahre Liebe wäre die, die trotzdem liebt. Okay, mal außer Acht gelassen, ob es diese Liebe jetzt nun gibt oder nicht. So eine Liebe wäre etwas beinahe außerirdisch Schönes. Paulus schreibt in 1. Korinther 13, bevor er diesen Satz da sagt, von dem ich gesagt habe, er soll, hat ihn sich hoffentlich gut überlegt. Da beschreibt er, wie diese Liebe aussieht. Und er nennt sie, er sagt so ein paar Worte. Diese Liebe ist geduldig und gütig. Sie eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Luther sagt, sie sucht nicht ihren, das ihre. Sie prahlt nicht, sie spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Nee, da ist das, was ich von Luther gesagt habe. Sie nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen. Sie trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht. Sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt niemanden auf. In jeder Lage vertraut sie und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Luther sagt, die Liebe glaubt alles, sie hofft alles, sie trägt alles. Das ist eine überirdische Liebe. Das ist Liebe, die trotzdem liebt. Nicht weil. Ich sag's mal ganz krass, diese Liebe ist sozusagen nicht glücklich, weil sie liebt. Diese Liebe leidet, weil sie liebt. Ich dachte an einen anderen Film, Forrest Gump. Da finde ich, kommt es auch zum Ausdruck. Dieser Mann, ebenfalls zurückgeblieben, der Jenny liebt, ein Leben lang, obwohl sie diese Liebe überhaupt nicht erwidert, immer wieder mit anderen und so. Und irgendwann kriegt er sie dann und dann stirbt sie relativ bald und dann steht er an ihrem Grab. Aber irgendwie diese Liebe zu dieser Frau ist durch nichts zu erschüttern. Man muss diese Liebe fast dumm nennen. So unabhängig von dem, was die Frau macht, ist diese Liebe. Gibt es solche Liebe, die fast dumm ist? Ich sage es noch ein bisschen krasser, oder ich sage noch was Krasses. Ich glaube nicht, dass wir Menschen in der Lage sind, so zu lieben. Eros, das liegt uns im Blut. Das liegt uns total im Blut. Sich zu verlieben ist total einfach. Man kann das gar nicht irgendwie aufhalten, wenn es passiert. Aber wenn Eros vergeht, können wir auch fast nichts dagegen tun. Denn das ist ein Gefühl und Gefühle sind irgendwie nicht ewig. Agape liegt uns nicht im Blut. Und wir sind nicht in der Lage, so zu lieben. Vielleicht ein bisschen ansatzweise. Wir Menschen können sowas empfinden wie Erbarmen oder Mitleid oder Barmherzigkeit. Ne? Das sind so Ausdrucksformen von herabsteigender Liebe. Aber das hat seine Grenzen. Jesus hat diese Grenze irgendwie so ein bisschen uns in Erinnerung gerufen, als er gesagt hat, solche Liebe, die liebt sogar die Feinde. Und da würden wir sagen, das geht gar nicht. Und da wird irgendwie auch deutlich, solche Liebe, die Feinde liebt, ist nicht ein Gefühl. Ich weiß nicht, ob Jesus irgendwie von Liebesgefühlen überwältigt war, als sie ihn gekreuzigt haben und er für diese Menschen gebetet hat. Das ist nicht ein Gefühl. Das wäre Eros. Es ist herabsteigende Liebe, die trotzdem liebt. Also, wir sind nicht in der Lage, so zu lieben, glaube ich. Gibt es solche Liebe dann? Ich behaupte schon, dass es sie gibt, weil ich sehe zwei Dinge in dieser Welt. Ich sehe zum einen die Sehnsucht, von der diese Frau auch spricht. Ich sehe die Sehnsucht, die da ist nach genau so einer Liebe, die mich liebt, egal was ich tue. Eine Liebe, die mich liebt, die in Liedern besungen wird, in Romanen, in Filmen, in Träumen sich ausdrückt. Wir wollen geliebt werden, mit Eros schon auch. Wir wollen auch geliebt werden, weil wir so sind, wie wir sind. Aber ich glaube, auf einer tieferen Ebene liegt, wir wollen geliebt werden mit einer Liebe, die unauslöschlich ist. Und wenn wir die ekligsten Dinge täten, wir könnten diese Liebe nicht auslöschen. So eine Liebe würde uns gut tun. Wir wären andere Menschen, würden wir so geliebt. Wir wären nicht mehr allein. Das habe ich ja nach diesem Artikel gedacht. Ne? Wir wären nicht mehr allein. Wir müssten nicht mehr attraktiv, erfolgreich, begehrenswert, begabt sein. Wir wollten es immer noch sein. Aber das wäre nicht mehr Bedingung, geliebt zu sein. Das, wofür wir seit unserer Kindheit kämpfen, seit man uns beigebracht haben, was uns beigebracht hat, was uns liebenswert macht, das wäre vorbei. Das, was uns krank macht manchmal sogar. Um Liebe kämpfen. Unsere Sehnsucht ist für mich ein Hinweis, dass es das, wonach wir uns sehen, wonach wir uns manchmal schmerzhaft sehen, vielleicht wirklich gibt. Zumindest ist es ein Hinweis. So, und dann sehe ich, dass es in dieser Welt Dinge gibt, die diese Sehnsucht immer wieder nährt, die uns immer wieder Hoffnung macht, das könnte es geben. So ein Film wie Forrest Gump. Oder Wenn ich einen Menschen sehe, der alt gewordene Eltern pflegt oder einen alt gewordenen Elternteil pflegt und das Leben wird dadurch wahnsinnig schwer und dieser Mensch, den man da zu Hause pflegt, erkennt vielleicht die eigenen Kinder nicht mehr und ist wirklich fast unerträglich. Und Menschen pflegen diese Menschen und sagen, das ist meine Mutter. Und ich bin bereit zu opfern, was es kostet. Da blitzt es irgendwie so durch, Liebe, die was anderes ist, als ich liebe, weil da jemand so begehrenswert ist. Sondern ich liebe, obwohl. Oder mir hat jemand erzählt, ist heute ein erwachsener Mann, er hat gesagt, wie als er Teenager war, wie mal das Verhalten seines Vaters für ihn zu einem Beispiel wurde, was solche Liebe ist. Er hat gesagt, ich war als Teenager unmöglich und ich hatte kein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Wir haben Autos aufgebrochen. Und eines Tages wurden wir erwischt und die Polizei klingelt an unserer Tür und meine Eltern haben keine Ahnung, was da jetzt gleich auf sie zukommt. Und der Polizist eröffnet meinen Eltern, was los ist, dass ich im Prinzip jemand bin, der sie voll hintergeht und der sie enttäuscht. Und mein Vater war ein angesehener Mann in der Stadt, der Gesichtsverlust und alles. Und dieser Polizist hat irgendwie relativ schlecht über den Jungen geredet und so. Und dann sagt er einen Satz, den mein Vater gesagt hat. Als der Polizist auf mich zukam, stellt sich mein Vater dazwischen und sagt, Finger weg von meinem Jungen. Er sagt, dieser Satz, der ging mir durch und durch und den weiß ich bis heute. Ich hatte das nicht verdient, aber mein Vater sagt, Finger weg von meinem Jungen. Das sind so kleine Dinge, wo ich denke, es blitzt etwas durch von einer Liebe, die nochmal was anderes ist als Eros. Und weil ich an die Existenz Gottes glaube, würde ich sagen, bei diesen Dingen tröpfelt Gottes Liebe rein in unser Leben. Gottes Liebe, könnte man sagen, tröpfelt. Tröpfelt. Manchmal erleben wir ganz, ganz, ganz lange nichts und dann passiert etwas, was uns Hoffnung macht. Manchmal erleben wir ganz lange nichts und dann fangen wir an, solchen Artikeln zu glauben und sagen, es ist wahrscheinlich wirklich so. Und dann passiert etwas, was uns Hoffnung macht, es könnte doch etwas geben, was mehr ist an Liebe. Okay, warum sehen wir uns nach ihr, erleben sie aber so selten? Jetzt werde ich theologisch, keine Angst, es wird nicht schwierig, aber was ich jetzt sage, ist etwas, was man glauben muss und was man auch nicht glauben muss. Also, was man glauben kann, was ich glaube, aber man kann das auch nicht glauben. Glaubensaussagen. Deswegen ist es theologisch. Wir finden diese Liebe so selten, glaube ich, weil Gott Liebe ist. Und weil diese Welt mit Gott nicht viel am Hut hat. Seit Menschen, wir denken nicht. Wir Menschen leben, als ob Gott auf dieser Welt nichts verloren hätte. Er sieht das anders. Er hat etwas verloren auf dieser Welt. Das sind wir. Aber für uns hat Gott auf dieser Welt eigentlich nichts verloren. Wir leben dieses Leben getrennt von Gott. Und deswegen kennen wir Eros ganz gut. Aber haben keine Ahnung von Agape. Davon haben wir keinen Sitzen. Maximal sehen wir uns danach, wenn es mal wieder so in unser Leben getröpfelt ist. Aber im Grunde sind wir abgeschnitten von Gottes Liebe. Wir suchen danach, aber wir werden das bei Menschen nicht finden, glaube ich. Nicht das, was bedingungslose Liebe ist. Jetzt werde ich noch ein bisschen theologischer. Also das, was ich jetzt sage, muss man erst recht glauben. Braucht man noch mehr Glauben vielleicht, als für das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ich hole mal dafür ein bisschen nicht aus. Ich habe gestern überlegt, dass ich eigentlich gerne ein Bild hätte dafür, was Liebe ausdrückt, die sich selber praktisch aufgibt, damit der andere lebt. Herabsteigende Liebe. Ich habe gedacht, gibt es in unserer Welt irgendwas, was man so als Beispiel nehmen könnte, wo etwas sich aufgibt, sich aufopfert? Ich brauche irgendwie manchmal so ein Bild, das mir hilft, das irgendwie in den Kopf zu kriegen. Dann habe ich da gesessen und überlegt, gibt es ein Bild für totale Selbstlosigkeit? Und irgendwie glaube ich, dass Gott stirnrunzelnd, lächelnd den Kopf über mir geschüttelt hat, während ich da saß und nachgedacht habe. Bist du so, deppert? Du suchst also nach einem Bild für aufopfernde Liebe und dir fällt keines ein. Ich habe da vor 2000 Jahren etwas getan. Das fällt dir nicht ein, was da gelaufen ist? Du könntest dich jetzt daran erinnern. Du suchst nach einem Bild. Du hast das Bild am Handgelenk. Manche haben es am Hals, in Schulklassen hängt es. Jede anständige Kirche hat eins. Dann war mir klar, ja, das Kreuz, ich weiß, ja, ich meine, aber ich suche nach einem Bild von heute dafür, was das deutlich machen kann, was das Kreuz ausdrückt. Wenn ich jetzt mal wieder fantasiere, was Gott gedacht haben könnte, du suchst also ein Bild für ein Bild. Und du willst dir etwas ausdenken, um deutlich zu machen, was ich mir ausgedacht habe? Du suchst nach einem Beispiel für opfernde Liebe, obwohl du morgen erzählen willst, also heute erzählen willst, dass das in dieser Welt so bei uns Menschen nicht zu finden ist? Und ich glaube, es stimmt. Ich glaube, es gibt kein anderes Bild dafür als das Kreuz. Jesus hat bevor er gestorben ist, zu seinen Freunden gesagt, keiner hat größere Liebe als der sein Leben gibt für seine Freunde. Und Jesus ist nicht nur für seine Freunde gestorben, sondern für Leute wie dich und für mich und für Schlimmere. Es gibt kein besseres Bild für Liebe als das, was da passiert ist. Für außerirdische, bedingungslose, dumme, sture Liebe, wenn man jetzt mit Forrest Gump das vergleicht. Wenn es so ein Bild gibt, dann ist es das Kreuz. Ich hoffe, wir haben das jetzt eingeblendet. Ja, genau. Also wenn das Gott war, der sich da ans Kreuz hämmern ließ, und das muss man glauben und das kann man auch bestreiten, und wenn er das tat aus Liebe zu seinen Menschen, die er verloren hat auf dieser Welt, dann gibt es sie, diese ewige Liebe. Und das ändert für mich vor allem eins. Ich bin dann nicht mehr allein. Ich bin dann nicht einsam, wenn Gott mich so liebt. Und wenn alles einmal vorbei ist, diese Liebe wird immer noch da sein. Und wenn die Realität, und wenn das Realität ist, dann ändert sich vieles, einiges in unserem Leben. Das kann ich euch sagen. Wenn das Realität ist, ändert sich einiges. Nur, diese Liebe hier ist keine Liebe von einem lieben Gott. Diese Liebe ist nicht nett, diese Liebe ist nicht irgendwie lieb. Das ist eigentlich, diese Liebe ist kein Spaß. Die Liebe tut weh. Die Liebe ist sozusagen, man muss fast sagen, die ist was richtig Ernstes. Vergesst Gott, der einfach alle irgendwie lieb hat. Denkt an den Gott, dessen Liebe wehtut. Für ihn. So, und das zum Schluss jetzt noch, was könnte diese Liebe unter uns ausrichten, anrichten? Wenn es diese Liebe Gott gibt, wenn es einen Gott gibt, der herabsteigend liebt, um Menschen zu lieben. Wenn wir anfangen würden, das zu glauben, dann könnte das dazu führen, dass Liebe nicht nur tröpfelt, sondern dass Liebe fließt. Das ist meine Hoffnung. Dass bedingungslose Liebe erlebbar ist. Für dich. Zwischen Gott und dir. Wisst ihr, was mich am meisten überzeugt davon, dass es diese Liebe gibt? Das ist, wenn ich Menschen erlebe, die Gott kennen und die sich mit so einer Liebe lieben. So, und jetzt wisst ihr auch, was mich am meisten daran zweifeln lässt, dass es Gottes Liebe gibt. Nämlich genau das Gleiche. Wenn es Menschen gibt, die Gott kennen und nicht in der Lage sind, anders zu lieben, als jeder andere auch. Und ich erlebe beides. Aber ich erlebe das auch. Ich erlebe Menschen, die Gott kennenlernen und das Leben verändert sich. Und diese Menschen verändern sich. Und ich sehe, wie sie fähig werden, wie ich fähig werde, manchmal Menschen zu lieben, die mich eigentlich ankotzen würden. Und sie trotzdem zu lieben. Nennt man das schon, Gottes Liebe fließt, vielleicht tröpfelt es ein bisschen mehr. Aber das könnte passieren, wenn es diese Liebe gibt und wir anfangen, an sie zu glauben. Und auch das wird kein Spaß sein. Das ist nicht die Liebe, die mit Gefühl arbeitet, sondern es ist die Liebe, die trotzdem liebt. Liebe, die dann wehtut, vielleicht uns wehtut, weil wir lieben und es kommt nicht zurück. Also wenn Gott Liebe ist, dann kannst du ihm nicht nahe kommen, ohne selber zu lieben. Und wer Liebe erlebt, Gottes Liebe erlebt, der wird beginnen zu lieben. So wie man nass wird, wenn man ins Wasser fällt. Und wenn man nicht nass ist, dann war man schon lange nicht mehr in diesem Pool oder noch nie. So ist das mit Liebe. Wer Gott nahe kommt, der wird beginnen zu lieben. Als Jesus da gestorben ist am Kreuz und die Jünger das sahen, da zerbrach etwas in ihnen. Und als sie ihn dann 3 Tage später erlebten wieder unter ihnen und plötzlich verstanden, dass das, was da passiert ist, nicht irgendwie gescheitert war, sondern dass das Ausdruck tiefster Liebe war, da waren diese Menschen wie verwandelt und das war der Beginn, die Geburtsstunde der Kirche. Und sie haben einen hohen Preis dafür bezahlt, Menschen mit dieser Liebe zu lieben und von dieser Liebe zu erzählen. Das könnte passieren. Das ist für mich Kirche. Das ist der Grund, warum wir das hier machen. Wenn wir Gottes Liebe nicht kennen würden, hätten wir sonntags morgens auch Besseres zu tun, als so im Kino Gottesdienst zu machen. Okay, ich möchte noch einen letzten Satz sagen. Eine letzte Frage. Wo habe ich sie denn aufgeschrieben? Es geht mir darum, ich brauche nicht reingucken. Stimmt es, dass man also jetzt zum Schluss sagen müsste, unsere Sehnsucht nach Liebe, die wird gestillt, wenn wir Gott kennenlernen? Eigentlich müsste ich jetzt sagen, ja. Ich finde, das ist nicht die ganze Wahrheit. Es gibt so ein Lied, und eigentlich denke ich, das Lied drückt nicht ganz die Wahrheit aus. Das heißt irgendwie, jetzt muss ich das doch nachschauen, du allein, und Gott ist gemeint, stillst meine tiefste Sehnsucht. Und irgendwie denke ich, das ist nicht ganz wahr. Ja, Gottes Liebe zu erleben, bedeutet, dass ich nicht mehr allein bin und dass mein Leben getragen ist, egal, und wenn es beziehungsmäßig bis zum Ende meines Lebens jetzt gar nichts mehr wird. So, ich bin geliebt und das gibt mir ein Fundament, auf dem ich leben kann. Aber das stillt nicht meine Sehnsucht nach Liebe total. Ich glaube, Gott hat uns nicht so gemacht. Wir brauchen immer noch Liebe zwischen Menschen. Und diese Sehnsucht bleibt. Vielleicht wird sie sogar dadurch neu geweckt, Gottes Liebe kennenzulernen, auch unter Menschen solche Liebe kennenzulernen. Stillt also Gott meine Sehnsucht? Nein, nicht vollständig. Ich glaube, das will er gar nicht. Mit etwas Glück kenne ich Menschen, die versuchen zusammen, sich mit so einer Liebe zu lieben. Bruchstückhaft, aber immer besser. Das würde ich Kirche nennen. Und mit etwas Glück habe ich einen Menschen an meiner Seite, der mich liebt, obwohl ich so bin, wie ich bin. Und gemeinsam wird man immer besser, sich lebenslang tatsächlich zu lieben. Und mit etwas Glück wirst du ab und an erleben, dass du jemanden lieben kannst mit einer Liebe, die nicht mit deinem Gefühl übereinstimmt. Und du kannst trotzdem lieben und du wirst mit etwas Glück bemerken, hey, das ist etwas von dem, wie Gott mich liebt und ich kann das weitergeben. Und ich glaube, das ist das, was ich glücklich sein nennen würde, was Erfüllung wäre.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.